Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Du hast uns da ein wirklich spannendes Papier von Kurt Ovoell geschickt.
Absolut. Und es stellt eine Frage, die ja gerade viele umtreibt. Wie lässt sich das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland wiederherstellen?
Der Titel ist ja schon eine Ansage. Einen Watchdog für den ÖRR.
Genau. Unsere Mission heute, wir wollen gemeinsam verstehen, warum der Autor von einer handfesten Vertrauenskrise spricht, welchen ja ziemlich radikalen Lösungsansatz er mit diesem Watchdog vorschlägt. Und ob es vielleicht auch einen ganz anderen Weg gibt. Da wird ja ein spannendes Beispiel aus Dänemark genannt.
Richtig. Das Papier legt auch gleich mal die Karten auf den Tisch mit einer ziemlich steilen These.
Ja, die hat es in sich.
Vertrauen, so heißt es da, ist die härteste Währung der Demokratie und der ÖRR ist dabei, sie zu verspielen. Um das zu untermauern, wird eine Zahl genannt, die aufhorchen lässt.
Über 70% der Mitarbeiter des ÖRR sollen sich selbst als links oder grün progressiv verorten.
Und bei den Volontären der ARD angeblich sogar über 90%. Okay, packen wir das mal aus.
Und genau diese Zahlen sind ja der Ausgangspunkt für die ganze Argumentation. Denn der Auftrag des ÖRR, wie er im Medienstaatsvertrag steht, ist ja glasklar.
Staatsfern, ausgewogen, pluralistisch.
Genau. Er soll zur Meinungsbildung beitragen. Das ist sozusagen der Deal. Und das Papier sagt nun, dass in der Wahrnehmung vieler Bürger genau dieser Deal nicht mehr eingehalten wird.
Also die Kritik, die da formuliert wird, ist nicht gegen das System an sich gerichtet.
Nein, überhaupt nicht. Es geht nicht gegen die Idee eines beitragsfinanzierten Rundfunks, sondern gegen eine, sagen wir mal, empfundene inhaltliche Schieflage.
Also eine Voreingenommenheit, die viele spüren. Und das ist ja nicht nur ein Bauchgefühl, das da beschrieben wird. Die Analyse stützt sich ja auf harte Daten.
Ja, und das ist ein wirklich beunruhigender Befund. Zitiert wird der Digital News Report 2023 vom Reuters-Institut.
Okay.
Der zeigt, dass in Deutschland nur noch 43% der Erwachsenen den Nachrichten generell vertrauen.
Das ist schon nicht viel. Nein.
Aber jetzt wird's wirklich interessant, wenn man genauer hinschaut. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar unter 40%.
Wow.
Und bei Menschen ohne akademischen Abschluss ist der Wert ähnlich niedrig. Da tut sich also eine ganz massive Kluft auf zwischen dem Anspruch, für alle da zu sein, und der Realität, wer ihnen am Ende noch glaubt.
Okay, die Vertrauenslücke ist also messbar, gerade bei den Jüngeren. Aber die entscheidende Frage ist ja immer, warum? Und da zoomt das Papier auf einen Bereich, den man als normaler Zuschauer ja kaum auf dem Schirm hat. Die Kontrollgremien.
Genau. Ja, das Versagen dieser Instanzen der Rundfunkräte wird als das eigentliche Kernproblem identifiziert. Man muss sich mal die schiere Größe vorstellen. Es gibt insgesamt 651 Mitglieder in den Rundfunkräten von ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutscher Welle.
651?
Ja. Auf dem Papier sind das die Wächter des Pluralismus, quasi die Anwälte der Gebührenzahler. Die Analyse im Papier kommt aber zu einem vernichtenden Urteil.
Nämlich?
In der Praxis seien sie weitgehend wirkungslos.
Woran macht der Autor das fest? Wirkungslos ist ja ein hartes Wort.
Die Kritik ist ziemlich fundamental. Ein zentraler Punkt ist die Besetzung. Viele Mitglieder werden von politischen Parteien oder staatsnahen Organisationen entsandt.
Also Gewerkschaften, Kirchen, Verbände.
Genau. Das Ergebnis, so die These, ist dann eben keine unabhängige Kontrolle, sondern eine politische Spiegelung der Machtverhältnisse. Es entsteht eine Art Selbstbestätigungssystem.
Das Papier findet da drastische Worte. Die Räte seien strukturell zahnlos, methodisch schlecht aufgestellt und intellektuell oft unterbesetzt. Autsch.
Programmbeschwerden würden systematisch abgebügelt und eine echte kritische Auseinandersetzung mit dem Programm finde kaum statt.
Das klingt nach einem System, das sich selbst kontrolliert oder eben auch nicht. Um das aufzubrechen, kommt dann dieser Watchdog ins Spiel.
Richtig.
Und das ist ja keine vage Idee, sondern ein erstaunlich detailliert ausgearbeitetes Konzept.
Absolut, das ist der Kern des Vorschlags. Es geht darum, eine komplett neue, unabhängige Kontrollinstanz zu schaffen. Und die Architektur dieses Watchdogs basiert auf drei Säulen, die ihn quasi unangreifbar machen sollen.
Okay, Säule 1.
Die Trägerschaft. Keine Behörde, kein Ministerium, sondern eine gemeinnützige, staats- und politikferne Stiftung.
Stiftung pluraler Öffentlichkeit heißt die, glaube ich.
Genau, allein das schafft schon mal eine riesige Distanz zum politischen Betrieb. Okay, eine Stiftung, also raus aus der direkten Politik, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Aber die entscheidende Frage ist ja immer, wer sitzt da am Ende drin und trifft die Entscheidungen. Wer hat den Hut auf? Das sind die Säulen 2 und 3. Der Stiftungsvorstand, also das operative Gremium, soll aus 3 bis 5 pensionierten Richtern der obersten Bundesgerichte bestehen.
Also Leute vom Bundesverfassungsgericht, vom Bundesgerichtshof.
Exakt. Die Idee dahinter ist klar. Maximale verfassungsrechtliche Integrität und parteipolitische Neutralität. Und über ihnen steht noch der Stiftungsrat, der diesen Vorstand einsetzt. Dieses Gremium soll aus 9 Elder Statesmen bestehen. Moment, da muss ich kurz einhaken. Also lauter pensionierte Richter und Elder Statesmen.
Das klingt zwar würdevoll und respektabel, aber auch ein bisschen nach einer elitären Veranstaltung aus dem Elfenbeinturm. Holt man damit wirklich die 25-Jährige ohne Studienabschluss zurück, die den Nachrichten nicht mehr traut?
Das ist ein berechtigter Einwand.
Besteht da nicht die Gefahr, dass die genauso weit weg von der Lebensrealität vieler Menschen sind?
Das Papier denkt das, glaube ich, indirekt mit. Der Fokus liegt hier ganz klar auf der Herstellung von Unabhängigkeit, also die Abkopplung von politischen Interessen. Und der eigentliche Clou ist ja, wie dieser Stiftungsrat überhaupt zustande kommt.
Okay.
Die Mitglieder werden eben nicht von Parteien oder Ministerien berufen, sondern von einem plural besetzten Konvent.
Und wer sitzt da drin?
Institutionen wie der Deutsche Juristentag, die Bundeszentrale für politische Bildung oder der Deutsche Presserat. Aber, und das ist wichtig, explizit keine Vertreter der Politik oder des ÖRR selbst.
Verstehe. Man versucht also ganz bewusst, den Kreislauf der politischen Einflussnahme zu durchbrechen.
Genau, der bei den Rundfunkräten ja so stark kritisiert wird.
Okay, die Struktur ist also auf maximale Distanz zur Politik ausgelegt. Aber was würde dieser Watchdog im Alltag genau machen? Dauerhaft Fernsehen und sich Notizen machen?
Im Grunde ja, aber auf einer hochprofessionellen wissenschaftlichen Basis. Er soll genau das tun, was die Rundfunkräte laut dem Papier versäumen.
Nämlich?
Dauerhaft, systematisch und datengestützt das Programm analysieren. Im Fokus stünden die Nachrichten, die politischen Magazine und die Talkshows.
Und nach welchen Kriterien? Ganz klar definiert, wie ausgewogen ist die Gästeauswahl? Welches Framing wird für bestimmte Themen verwendet? Wie ist die Themengewichtung? Gibt es eine erkennbare ideologische Schlagseite? Also eine empirische Medienanalyse. Keine persönlichen Meinungen.
Exakt.
Und die Ergebnisse landen dann nicht in der Schublade, nehme ich an.
Ganz im Gegenteil, der Hebel ist die Öffentlichkeit. Die Ergebnisse sollen in vierteljährlichen Zwischenberichten und einem großen Jahresbericht veröffentlicht werden. Für jeden zugänglich, methodisch transparent und nachvollziehbar.
Der Gedanke ist also nicht Zensur. Nein, es geht darum, öffentlich Rechenschaft abzulegen. Der Watchdog soll den Sendern einen Spiegel vorhalten und sagen, schaut her, das sind die Daten. Eure Berichterstattung weicht hier und da systematisch von eurem eigenen Pluralitätsanspruch ab. Bleibt die Frage nach dem Geld. So ein Institut ist ja nicht billig. Wer soll das bezahlen? Doch nicht der Staat, den man ja gerade auf Abstand halten will.
Nein, und auch dafür gibt es ein sehr spezifisches Modell. Der Watchdog soll direkt aus dem Rundfunkbeitrag finanziert werden.
Okay.
Vorgeschlagen wird ein fester Anteil von anfangs 0,5%. Das wären, so rechnet das Papier vor, etwa 42 Millionen Euro im Jahr. Aber jetzt kommt der Teil, der mich beim Lesen wirklich überrascht hat.
Mhm.
Die schlagen nicht nur eine Finanzierung vor, sondern verbinden das mit einem direkten Geldhebel. Es ist ein dynamisches Modell mit einem eingebauten Eskalationsmechanismus.
Das klingt spannend. Wie funktioniert das?
Stellt der Watchdog in seinen Berichten systematische und dauerhafte Verstöße gegen die Ausgewogenheit fest, erhöht sich sein eigener Finanzierungsanteil im Folgejahr automatisch.
Echt?
Ja, zum Beispiel um 0,25%. Verbessert sich die Berichterstattung des ÖRR und die Kritikpunkte werden nachweislich behoben, sinkt der Anteil wieder.
Das ist ja ein knallhartes Anreizsystem.
Genau. Wer ausgewogen berichtet, spart Geld. Wer die Kritik ignoriert, finanziert quasi seine eigenen, noch intensivere Kontrolle.
Das klingt auf den ersten Blick clever, fast schon genial. Aber ich stolpere da über etwas. Wer legt denn die Kriterien für Ausgewogenheit fest? Das ist doch wahnsinnig subjektiv. Ist die Mitte der Gesellschaft die mathematische Mitte zwischen CDU und den Grünen?
Guter Punkt.
Oder bemisst sich das an Wahlergebnissen? Da schafft man doch eine neue Instanz, die dann mit Kennzahlen die redaktionelle Freiheit einschränkt und am Ende machen alle nur noch Journalismus nach Zahlen?
Du sprichst den heikelsten Punkt an. Das Papier geht darauf nicht im letzten Detail ein, aber die implizite Antwort ist, dass es nicht um eine starre Quotenregelung gehen kann.
sondern es geht um die Analyse von Mustern über einen langen Zeitraum. Also, werden bestimmte Perspektiven systematisch ausgeschlossen? Werden bestimmte Themen immer nur aus einem Blickwinkel beleuchtet? Es geht weniger darum zu sagen, es fehlten 2,3% FDP-Politiker, sondern eher aufzuzeigen, dass in der gesamten Klimadebatte der letzten 6 Monate kritische Stimmen nur in 5 von 100 Beiträgen zu Wort kamen. So in der Art.
Genau so. Die methodische Herausforderung wäre riesig, keine Frage. Aber die Alternative, so die Argumentation, ist die jetzige Situation, wo es gar keine systematische, externe Überprüfung gibt.
Okay, verstanden. Aber ich höre schon die juristischen Bedenken. Das ist doch ein massiver Eingriff in die Presse- und Rundfunkfreiheit.
Dieser Einwand wird im Papier erwartet und auch direkt adressiert. Die Argumentation lautet, der Vorschlag ist grundgesetzkonform, weil der Watchdog nicht zensiert.
Er greift nicht vorab ein?
Richtig. Er verbietet keine Beiträge, er dokumentiert und kritisiert im Nachhinein, und zwar öffentlich. Der Vergleich wird zum Deutschen Presserat gezogen.
Der ja auch öffentliche Rügen ausspricht, ohne dass jemand von einem Verstoß gegen die Pressefreiheit spricht.
Eben. Das Grundrecht schützt vor staatlichen Eingriffen, nicht vor fundierter öffentlicher Kritik. Gut, aber was passiert, wenn die Sender die Berichte dieses Watchdogs einfach ignorieren? Wenn die Intendenten sagen, nette Analyse, aber wir sehen das anders. Öffentlicher Druck kann ja verpuffen.
Genau.
Und genau für diesen Fall hat der Vorschlag noch einen letzten, vielleicht den radikalsten Hebel eingebaut.
Jetzt bin ich gespannt.
Der Autor schlägt ein subsidiäres Klagerecht für den Watchdog vor. Und zwar direkt vor dem Bundesverfassungsgericht. Wow. Also um das klarzumachen, normalerweise kann nicht einfach eine Stiftung vor das Verfassungsgericht ziehen und einen Fernsehsender verklagen, nein.
Das wäre eine ganz neue, extrem scharfe Waffe, die hier geschmiedet werden soll. Der letzte Ausweg sozusagen. Es wäre ein Novum, wird aber als juristisch denkbar argumentiert. Wichtig dabei ist, die Klage würde sich nicht auf einzelne, missliebige Beiträge beziehen. Das wäre ja Zensur.
Richtig. Sie würde sich auf nachgewiesene, strukturelle und dauerhafte Verstöße gegen den Auftrag aus dem Medienstaatsvertrag beziehen. Wenn der Watchdog also über Jahre hinweg empirisch belegt, dass fundamentale Prinzipien wie Pluralität systematisch verletzt werden, könnte er als Ultima Ratio das Verfassungsgericht anrufen.
Damit hätte die Kontrolle plötzlich echte Zähne.
Genau.
Das ist ein wirklich weitreichender Vorschlag. Langfristig, so heißt das ja auch, könnte er die ganzen ineffizienten Rundfunkräte ersetzen. Aber das Papier lässt es nicht dabei bewenden.
Nein.
Es stellt diesem ganzen Modell von externer Kontrolle noch eine komplett andere Herangehensweise gegenüber. Eine, die von innen kommt.
Richtig. Und das ist ein unglaublich wichtiger Kontrapunkt. Als Alternative oder vielleicht auch als Ergänzung wird das Beispiel Dänemark angeführt. Dort hat der öffentlich-rechtliche Sender DR unter seinem damaligen Nachrichtenchef Ulrik Hagerup eine tiefgreifende interne Erneuerung angestoßen.
Also kein Watchdog von außen?
Nein, sondern ein Wandel, der aus der Redaktion selbst kam.
Und was ist genau hat dieser Hagerup anders gemacht?
Er hat in seiner Redaktion, die sich laut dem Papier selbst als eher progressiv verstand, auf eine, ja, radikale Rückbesinnung auf die journalistische Ausgewogenheitspflicht gepocht.
Sein Motto war ja ganz einfach.
Wir berichten für alle, nicht für unsere Milieus. Das klingt simpel, war aber intern offenbar ein riesiger Kampf.
Warum?
Weil viele Journalisten, so die Beschreibung, ihre eigene Haltung bereits für den neutralen Maßstab der legitimen Berichterstattung hielten.
Das ist ja faszinierend. Aber von dem Motto, wir berichten für alle, zu einem messbaren Erfolg ist es ein riesiger Sprung. Sagt das Papier auch etwas darüber, wie dieser Chef das im Redaktionsalltag durchgesetzt hat?
Ja, das war ein echter Kulturwandel. Hagerup hat wohl sehr konkret darauf bestanden, dass bei kontroversen Themen immer beide Seiten fair und mit ihren besten Argumenten zu Wort kommen müssen.
Also die eigene Bubble bewusst verlassen?
Ganz genau. Aktiv nach Perspektiven suchen, die man in der Redaktion vielleicht nicht teilt oder sogar ablehnt. Es ging darum, den Reporter nicht als Aktivisten für eine gute Sache zu sehen, sondern als neutralen Beobachter und Vermittler.
Und das hat funktioniert? Konnte man das am Ende in den Vertrauenswerten ablesen?
Laut der Quelle war die Wirkung durchschlagend. Das Vertrauen der Bevölkerung in den Sender DR stieg von unter 40% auf über 80%.
Das ist eine fast unglaubliche Verdopplung.
Absolut. Und besonders bemerkenswert ist, dass vor allem junge und konservative Zuschauer zurückgeholt wurden, also genau die Gruppen, die sich vorher entfremdet hatten.
Das ist eine beeindruckende Zahl. Gab es darüber hinaus noch andere, vielleicht unerwartete Effekte?
Ja, einen politisch hochinteressanten. Populistische Kräfte in Dänemark hatten den Sender lange als Feindbild benutzt.
Klar, der Vorwurf der Einseitigkeit.
Genau. Und mit der Reform verlor dieses Narrativ an Kraft. Ihre Medienkritik verfing einfach nicht mehr, weil der Sender beweisbar ausgewogener berichtete. Man hat ihn sozusagen den Nährboden entzogen.
Und erst auf dieser Basis?
Erst auf dieser neuen, breiten Basis von glaubwürdiger Neutralität konnte Hagerup dann sein Konzept des konstruktiven Journalismus etablieren, also eine Berichterstattung, die nicht nur Probleme anprangert, sondern auch nach Lösungen sucht.
Okay, fassen wir das also mal zusammen. Das Papier, das du uns zur Analyse geschickt hast, zeichnet zwei fundamental unterschiedliche Wege, um das Vertrauen in den ÖRR zurückzugewinnen.
Genau.
Auf der einen Seite haben wir das Modell des externen Watchdogs. Eine komplett neue, mächtige Institution, die von außen durch öffentliche Analyse, finanzielle Anreize und im Extremfall sogar mit einem Klagerecht für Kontrolle sorgen soll.
Ein sehr deutscher, struktureller und regelbasierter Ansatz, wenn man so will.
Und auf der anderen Seite das dänische Modell, das auf eine interne Revolution setzt.
Eine kulturelle Veränderung, angetrieben durch eine mutige journalistische Führung, die sich auf die Kernprinzipien des öffentlich-rechtlichen Auftrags zurückbesinnt. Ein Weg, der voll auf die Verantwortung und die Erneuerungsfähigkeit von innen baut. Der Autor schließt ja mit dem Gedanken, der ÖRR müsse vor sich selbst gerettet werden, um seine Glaubwürdigkeit nicht komplett zu verspielen. Das wirft eine zentrale Frage auf, über die du jetzt nachdenken kannst. Welcher dieser beiden Wege hat in einem riesigen, komplexen und auch behäbigen Mediensystem, wie dem deutschen, wohl mehr Aussicht auf Erfolg? Der Aufbau einer neuen, starken Kontrollinstanz von außen oder die Hoffnung auf einzelne mutige Führungspersönlichkeiten von innen, die es schaffen, eine ganze Kultur gegen teils erhebliche Widerstände zu drehen?